Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Das Attentat von Hanau mit mutmaßlich rechtsterroristischem Hintergrund beschäftigt Deutschland weiter. Auch heute gibt es eine Gedenkveranstaltung für die Opfer. Wir schalten gleich nach Hanau. Außerdem geht es bei uns um die Wahl in Hamburg am Sonntag. Wer hat die Nase vorn und wem droht der politische Absturz? Fragen dazu gleich an unseren Landeskorrespondenten. Und wir fragen, wie rassistisch der Karneval ist. In den Jeckenhochburgen am Rhein läuft eine Debatte darüber, ob man heutzutage noch als Indianer, Buschmann oder Geisha verkleidet gehen kann. Es war eindeutig ein rechtsterroristischer Anschlag. So sagte es heute Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU zum Attentat von Hanau, bei dem ein Deutscher 9 Mitbürger mit Migrationshintergrund erschossen hat und, so stellt es sich bislang dar, später auch seine Mutter und sich selbst. In ganz Deutschland haben Menschen entsetzt auf die Ereignisse reagiert. In vielen Städten wurden gestern Mahnwachen abgehalten. In Hanau selbst haben am Abend rund 5000 Bürgerinnen und Bürger an einer Mahnwache für die Opfer des Anschlags teilgenommen, bei der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Horst Seehofer zugegen waren. Und auch heute ist Hanau weit entfernt von der Normalität. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Ludger Fittkau nach Hanau. Herr Fittkau, Sie befinden sich in der Stadt. Wie ist die Stimmung zurzeit dort?
Ja, hier versammeln sich gerade auf dem Marktplatz etwa 150 Menschen in einem Kreis. Sie haben sich an die Hände gefasst am Denkmal der Brüder Grimm, Wilhelm und Jakob Grimm, die hier aus dieser Stadt kommen. Das Denkmal ist deswegen wichtig, weil es quasi hinter der Bühne steht, auf der gestern Frank-Walter Steinmeier sprach. Und dort sind ganz viele Lichter, Grablichter aufgestellt. Das ist sozusagen der Gedenkort, den die Menschen sich hier geschaffen haben. Immer wieder werden Blumen hier hingelegt. Und jetzt gerade beginnt eine kleine Kundgebung hier direkt neben dieser Tribüne, auf der gestern der Bundespräsident hier auch gesprochen hat.
Der Bürgermeister der Stadt, Klaus Kaminski von der SPD, hat betont, die Ermordeten, die der Täter in 2 Shisha-Bars erschossen hat, das waren keine Fremden, die gehörten zu uns. Wie ist das in Hanau angekommen?
Ja, das ist ganz wichtig, weil das ist natürlich auch so, hier gibt es eine lange Migrationsgeschichte. Hanau ist eine Stadt, die immer Einwanderung hatte, wie das Rhein-Main-Gebiet ja auch. Und hier gibt es allein 10.000 Menschen von 100.000, die türkische Migrationswurzeln haben. Türken und Kurden, türkische Staatsbürger, deutsche Staatsbürger kurdischer Herkunft sind ja betroffen von diesen Morden. Und das ist also ein ganz wichtiges Signal. Diese Stadt ist eine internationale Stadt und deswegen musste der Oberbürgermeister das auch sagen. Aber das kam auch sicher von Herzen, ganz sicher.
Bildet sich die Internationalität dieser Stadt jetzt auch bei der Gedenkveranstaltung statt, die Sie gerade sehen können?
Ja, das ist ganz sicher so. Man sieht sehr viele Menschen, die sicher auch muslimische Wurzeln haben mit Kopftüchern, Frauen mit Kopftüchern, Menschen, die ja einfach von ihrem Äußeren sicherlich irgendwie südeuropäische Herkunft haben. Es ist eine große Mischung von Menschen, sind auch sehr viele Medien noch da, muss man sagen, Kamerateams auch aus der ganzen Welt, aus der Türkei, aber aus vielen anderen Ländern auch. Also das Interesse ist hier sehr groß und die Menschen kommen auch regelmäßig auch vor dieser Kundgebung jetzt hier hin und auch bis morgen wird es weitergehen. Also das ist schon hier ein Versuch, das auch gemeinschaftlich aufzuarbeiten.
Aber wie groß ist die Solidarität der deutschstämmigen Bevölkerung, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
Ja, das ist schon auch da, das sieht man, es kommen immer wieder Menschen, ich frage die Leute nicht, ob sind sie Bio-Deutsche, aber ich vermute mal, es kommen auch viele Menschen, die jetzt keinen Migrationshintergrund haben, hier hin und legen diese Blumen ab oder stellen diese Grablichter auf. Das ist eben eine Stadt, wo man seit vielen Jahrzehnten miteinander lebt und deswegen ist dieser Anschlag, der wäre natürlich auch genauso schlimm, wenn er jetzt gegen ganz neu zugezogene, gegen Flüchtlinge und so weiter stattgefunden hätte, aber natürlich gibt es einfach ein Zusammenleben und die Solidarität ist hier in dieser Stadt groß, aber das Entsetzen ist vor allen Dingen auch erstmal groß.
Was weiß man heute über die Opfer?
Ja, es sind alles Opfer, bis auf die Mutter, die einen Migrationshintergrund haben, die eben einen türkischen Pass noch hatten oder kurdische Herkunft sind, die eben hier in dieser Stadt leben und die auch viele Freunde hatten. Heute Nachmittag gegen 17 Uhr wird es auch nochmal eine Veranstaltung geben der Freundinnen und Freunde dieser Opfer, die auch nochmal eigens hier eingeladen haben und aufgerufen haben. Und ich denke, hier sind auch immer wieder viele junge Leute. Ich schätze mal, dass viele auch einige der Opfer kannten.
Mittlerweile ist ja auch mehr über den Täter bekannt. Was haben die Ermittler da bisher herausgefunden?
Ja, das ist natürlich auch ein Hanauer, das muss man sagen, der hier auch zur Schule gegangen ist und Abitur gemacht hat mit einem guten Bildungshintergrund. Dann hat er sogar studiert Betriebswirtschaft in Bayern, hat in Bayern dann auch in einem Schützenverein in München mitgemacht, ist dann später, als er wieder zurückkam, in einen Schützenverein hier in Frankfurt gegangen. Und da fängt es natürlich an, auch wichtig nachzuhaken, was ist da passiert? Wusste man vielleicht in diesem Schützenverein, welche Ideen er hatte? Er ist sicherlich, das ist mittlerweile auch klar, psychisch sehr stark angeschlagen gewesen, aber er hat eben auch klar rassistische Motive gehabt und eine krude Weltanschauung sich im Internet zusammengebastelt. Die Frage ist eben, was konnte man wissen? Möglicherweise im Schützenverein gab es hier Hinweise, die übersehen worden sind, aber es ist natürlich umso schrecklicher auch für die Menschen hier, dass es ein Hanauer ist, ein Mensch aus ihrer Mitte, der diese Tat begangen hat.
Dankeschön an Ludger Fittgau nach Hanau. Einschätzungen und Beobachtungen aus Hanau waren das. In 2 Tagen wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt, so heißt das Landesparlament des Bundeslandes Hamburg. Die Schlussphase des Wahlkampfes wurde gestern auch überschattet von dem Anschlag mit 11 Toten in Hanau. SPD, Grüne und CDU hatten ihre Veranstaltungen zum Wahlkampfabschluss gestern abgesagt und stattdessen aufgerufen, an einer Gedenkkundgebung für die Opfer des Attentats vor dem Hamburger Rathaus teilzunehmen. Heute nun, am Freitag vor der Wahl, wollen wir uns allerdings wieder mit dem Wahlkampf und der bevorstehenden Abstimmung beschäftigen. Axel Schröder ist unser Landeskorrespondent und uns aus Hamburg zugeschaltet. Herr Schröder, der heiße Favorit für das Rathaus in Hamburg ist der schon amtierende erste Bürgermeister, Peter Tschentscher von der SPD. In den Umfragen liegt er zurzeit bei 39%. Was hat er anscheinend richtig gemacht?
Ja, der Peter Tschentscher und sein Wahlkampfteam haben es, glaube ich, vor allem vermocht, eine Seriosität rüberzubringen, die angeblich nur die SPD hat. Wenn es zum Beispiel um die großen Wahlkampfthemen Klimaschutz, Wohnen und Verkehr geht. Da ist die SPD sehr, sehr geschickt vorgegangen, zum Beispiel beim Verkehrskonzept der SPD. Damit ist die SPD neulich gerade an die Öffentlichkeit gegangen, hat die Presse eingeladen, hat ihr Konzept für eine verkehrsberuhigte Innenstadt vorgestellt und wer genau hingeguckt hat, hat sich die Augen gerieben und hat gesagt, wieso, das ist doch das grüne Konzept. Das hat den Bürgermeister aber nicht weiter gestört. Er hat es als das eigentlich von der SPD entwickelte Konzept verkauft und die Grünen haben natürlich gewettert dagegen, aber die Wählerinnen und Wähler nehmen, glaube ich, wahr, aha, auch mit einem Peter Tschentscher ist Klimaschutz, ist auch eine Verkehrswende möglich. Man sieht daran, die SPD versucht immer wieder grüne Themen zu besetzen und ist damit offenbar sehr, sehr erfolgreich.
Nun könnte man ja auch argumentieren, die Wähler wollen dann lieber das Original als die Kopie. Die schärfste Konkurrentin ist ja die Spitzenkandidatin vom derzeitigen Juniorpartner, Katharina Fegebank von den Grünen. Zuletzt ist in den Umfragen der Abstand zur SPD aber wieder größer geworden. Jetzt liegen die Grünen bei 24%, deutlich abgeschlagen hinter der SPD. Warum sind die Grünen nicht erfolgreicher?
Also das betonen sie natürlich immer wieder und sie kehren auch raus, dieses Leute wählt das Original. Aber es gab ein paar Punkte, da haben die Grünen tatsächlich gewackelt. Das war zum einen ihre Idee der autofreien Innenstadt. Damit sind sie schon im letzten Jahr in den Ring gestiegen, um dann jetzt, als Gegenwind kam, zu sagen, naja, es ist keine autofreie Innenstadt, sondern nur eine autoarme Innenstadt. Und wir wollen das auch nur Schritt für Schritt machen und in Absprache. Und es wird auch ein bisschen dauern und niemand muss sich Gedanken machen. Das sind, glaube ich, so Wackeleien. Da fragen sich die Wähler, wofür stehen denn die Grünen tatsächlich? Und dann muss man vielleicht noch auf die Person Katharina Fegebank gucken. Das ist ja eine Frau, die sehr offen auf die Menschen zugeht, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Und da hat man im Wahlkampf gemerkt, wie die Anspannung steigt, wie sie sich auch Mühe gibt, zu zeigen, ich kann Bürgermeisterin. Und da hat natürlich ein Stück weit auch ihre charmante, offene Art gelitten. Sie hat sich manchmal in Bandwurmsätzen verloren. Und das war dann nicht mehr die Katharina Fegebank, die vielleicht vor einem Jahr gesagt hat, Mensch, ich will Bürgermeisterin werden.
Bemerkenswert in Hamburg, dass ja eine wohlhabende und in Teilen auch sehr großbürgerlich geprägte Stadt ist, die Schwäche der CDU. Die liegt im Moment bei 12%. Woran liegt das?
Also ich habe mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, der sagte sehr flapsig in mein Mikrofon, ja, die Hamburger CDU, das ist eine Trümmertruppe. Das ist natürlich ein hartes Urteil und erklärt jetzt auch noch nicht besonders viel. Aber es ist wirklich so, dass die CDU, die hier ja mit Ole von Beust mal die absolute Mehrheit hatte, dass die nach der Ablösung durch die SPD nicht wirklich wieder Tritt gefasst hat. Und die CDU hier ist ein relativ konservativer Landesverband. Gleichzeitig soll sie aber eben eine großstädtische CDU sein. Jetzt haben sie mit Markus Weinberg tatsächlich jemanden, der auch dafür steht. Der kommt aus dem Bundestag. Und man merkt aber auch, Markus Weinberg und die Hamburger CDU, die passen gar nicht so richtig zusammen. Also Weinberg ist fortschrittlicher, glaube ich, als der Landesverband. Und da werden immer noch Kämpfe im Hintergrund ausgefochten, die wahrscheinlich so einem Wahlkampf dann auch nicht förderlich sind.
Noch bitterer sieht es ja aus bei der FDP. Die muss um den Einzug in die Bürgerschaft zittern. Und vor allen Dingen seit dem Skandal rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat sie ja wohl an Beliebtheit noch weiter verloren. Wie eng wird es da für die Liberalen?
Das wird, glaube ich, sehr eng. Also die letzten Umfragen sehen die Liberalen tatsächlich bei 5%. Und das, obwohl Anna von Treuenfels Frohwein, das ist die Spitzenkandidatin der FDP hier, immer wieder betont hat, auch in der Bürgerschaft, Thomas Kemmerich in Thüringen hätte das Amt nie annehmen dürfen. Das war ein Riesenfehler. Auch ihre Parteispitze Christian Lindner, alle hätten Fehler gemacht und dafür möchte sie sich entschuldigen. Und auf der anderen Seite, das ist eine Recherche gewesen von den Grünen, natürlich auch im Wahlkampf mit Hintergedanken wurde nochmal rausgekramt, dass eben die FDP in den letzten 5 Jahren 43 Mal für die Anträge der AfD in der Bürgerschaft gestimmt hat. Andere Parteien in der Bürgerschaft haben genau das nicht gemacht.
Dankeschön. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder war das. Er wird auch am Wahlsonntag für unsere Berichterstattung zur Verfügung stehen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Seit gestern stehen die Karnevalshochburgen am Rhein wieder Kopf. Mit Weiberfastnacht hat der Straßenkarneval begonnen. Henning Hubert ist die ganze Woche schon unterwegs und hat einer Debatte rund um den Karneval nachgespürt, die noch recht neu ist, aber immer lauter geführt wird. Die Debatte darüber, welche Kostüme im Karneval politisch korrekt sind und welche nicht. Ist es rassistisch, sich das Gesicht schwarz zu bemalen und sich als Afrikaner zu verkleiden? Könnten Inderinnen und Inder sich von Saris und Turbanen unangenehm berührt fühlen? Ist es in Ordnung, wenn Kinder sich als Indianer verkleiden? Die Linkspartei zum Beispiel macht eine Plakatkampagne mit dem Titel »Ich bin kein Kostüm«, bei der sich farbige Menschen gegen Klischeekostüme wehren. Henning Hubert ist unser Autor und jetzt zu mir ins Studio gekommen. Herr Hubert, was sagen denn die rheinischen Jecken, die Karnevalsimmigranten und Brauchtumsexperten, mit denen Sie gesprochen haben? Wie rassistisch ist der Karneval denn nun?
Die allermeisten sagen gar nicht, natürlich. Und trotzdem wird von der offiziellen Seite die Debatte zumindest begrüßt. Es gibt, das sind Beobachtungen, auch Umbenennungen von Vereinen, die laufen. Also irgendwelche Nejaköp, die heißen dann nicht mehr so, die Vereine, oder gehen ein. Es geht auch mit weniger Schminke, wenn man jetzt auf diese Hautfarbenfrage guckt. Und das einordnet auch Michael Kramp im Gespräch mit mir. Der ist Medienvorstand vom Festkomitee des Kölner Karnevals. Und hören wir ihm mal zu.
Es gibt keine Kostümpolizei. Es gibt niemanden, der in Köln sagen könnte, das wird der Kölner sich auch nicht verbieten lassen. Ja, wenn wir als Festkomitee sagen würden, es gibt ab sofort dieses und jenes Kostüm nicht mehr, das würde nicht mal zur Kenntnis genommen. Ja, glücklicherweise feiern in Köln 1 Million Menschen und wahrscheinlich über die Karnevalstage noch mehr. Denen können und wollen wir auch nichts vorschreiben. Aber man muss darüber diskutieren und je mehr natürlich auch darüber diskutiert wird, wenn es vielleicht auch so Plakataktionen gibt, wenn in den Medien das diskutiert wird, dann macht man sich Gedanken drüber und dann ist da vielleicht schon mehr gewonnen, als wenn wir jetzt irgendwas verbieten würden.
Und ich glaube, Karneval reagiert auch auf gesellschaftliche Entwicklung. Ich habe intensivst Ausschau gehalten nach Bastrock und Blackfacing. Ich habe es nicht gefunden. Bei den Saris und Turbanen habe ich eine Geschichte gehört von einer rheinischen Grundschullehrerin, die gesagt hat, Mensch, da entstehen so schöne Zwillingsgeschichten, dass ein tamilisches Mädchen zwei Saris von zu Hause mitbringt im Schulkarneval und dann die befreundete deutsche Freundin dann auch da reinschlüpft und die so eine Art Zwillingsrolle machen. Das war so ein Eindruck, den ich gehabt habe. Ja, und bei der Indianerkostümierung gibt es so eine Differenzierung, manchmal für Kinder völlig okay, weil die sich mit Yakari und so weiter identifizieren. Bei den Erwachsenen, denk mal drüber nach, was willst du eigentlich darstellen?
Sie haben gesagt, Sie haben jetzt nicht so viel entdeckt. Gestern waren Sie auf dem Altermarkt und in der Kölner Altstadt unterwegs. Wenn denn aber exotische Kostümierungen gewählt werden, gibt es da eine Sensibilisierung bei den Jecken?
Ich glaube, das Blackfacing, das ist eine Chimäre. Das findet in Köln so nicht statt.
Fand aber früher statt.
Früher. Jetzt 2020 habe ich nichts entdeckt. Auf dem Altermarkt an Weiberfasnacht bin ich unterwegs gewesen und habe natürlich einfach, kannst ja gucken, exotische Kostüme findest du natürlich massenhaft. Und ich habe mal diese Umfrage da gemacht.
Ich bin Mexikaner, weil ich komme aus Münsterland. Das sind alles Exoten.
Ich bin ein Indianer und weil das letzte Kostüm der Auswahl war, mehr hatten sie nicht mehr, deshalb, ja.
Also wir gehen als Biene Maya, aber verkappte Dortmund-Fans.
Ich bin ein Indianer, weil ich halt braune Haare habe.
Ja, halt braune Haare haben. Und die Ihrefelder Chinese, das sind jetzt keine Chinesen, sondern die geben sich nur so, weil da so ein paar Straßennamen aus der Kolonialzeit sind. Die machen weniger gelbe Schminke, nur noch am Veilchensdienstagsumzug, aber nicht bei ihren Auftritten in der lachenden Kölner Arena.
Haben Sie denn auch mit Jecken am Rhein gesprochen, die farbig sind, die eben nicht weiß sind? Wie sehen die das denn? Vielleicht sind die ja doch anders betroffen von dieser Debatte und haben eine andere Haltung dazu.
Ja, da habe ich mich umgehört bei der IMI-Sitzung. Das sind ja Jecke, die irgendwann nach Köln eingereist sind und trotzdem mitfeiern. Und die schildern das schon. Die einen sagen, ja, das darf alles sein. Ich habe Lust auf afrikanische Gewandungen, selbst wenn ich Brasilianerin bin und ich möchte da reinschlüpfen. Das macht ja genau das aus, mal eine andere Rolle spielen und dazu zu stehen. Aber die sagen, bitte doch nicht die Hautfarbe dazu einer Kategorie machen. Das war eine interessante Aussage für mich. Sondern die Lust am fremden Kostüm, an der Gewandung schon. Aber Hautfarbe ist für die absolut keine Kategorie.
Das ist also so ein Tabu dann anscheinend. Ja, interessant. Nun hat die Debatte um Rassismus natürlich noch eine neue, traurige Aktualität erhalten durch das mutmaßlich rassistisch motivierte Attentat von Hanau gestern. Was schätzen Sie, wird solch ein Ereignis Einfluss haben auf die Debatte im Karneval?
Wird es? Erstmal war das natürlich gestern der Tag des Schocks und des Schweigens. Das habe ich gesehen im Rathausempfang bei der Oberbürgermeisterin Henriette Reker von Köln. Diese Fassungslosigkeit durch die Schweigeminute. Wir hatten da aber auch die Aussage, denn das Schunkeln ging dann los, pünktlich 11.11 Uhr, dass Freude und Trauer immer im Kölner Karneval dicht beieinander sind. Und wenn man die Karnevalslieder anhört, da gibt es immer eine Mollpassage. Der Tod wird immer auch mitgedacht beim Schunkeln. Und heute ja zum Beispiel aktuell ist die Absage des internationalen Karnevalsempfangs bei der Deutschen Welle in Bonn.
Dankeschön. Henning Hubert war das über die Diskussion um exotische Kostüme im Karneval. Und ausführlich behandeln wird er das Thema morgen in seiner Sendung mit Bastrock, Federschmuck und Kimono. Wie rassistisch ist der Karneval? In unserem Wochenendjournal ab 9.10 Uhr. Und das war's von Deutschland heute. Nach uns folgen die Nachrichten und die Kollegen von Campus und Karriere. Mein Name ist Ute Meier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ein wunderschönes Wochenende.